Contentwarnung, Sex und Gewalt. Nicht in direkter Kombination miteinander, aber beides über dem für uns üblichen Niveau. Und die sexuellen Handlungen sind teilweise auch übergriffig. Wenn auch nicht so, wie man erwarten könnte. Hallo und willkommen bei Murder Kill Antis.
Hallo.
Es ist immer noch Schocktober, darum ist mein Name heute My Chemical Heidens.
Alter, wieso kommst du auf so viele gute Namen? Ich bin immer noch Vampirella.
Und heute wird es X-rated, wenn auch nur im Titel. In den USA ist das X 1990 abgeschafft worden. Filme haben seitdem entweder ein NC-17-Rating, das steht für No Children bis einschließlich 17 Jahren, oder gleich ein R-Rating, R wie Restricted, was Jugendlichen nur dann den Zutritt ins Kino erlaubt, wenn sie in Begleitung eines Elternteils oder einer sonstigen erziehungsberechtigten Person sind. So wie bei uns in Deutschland Kinder ab 6 Jahren in Filme ab 12 dürfen, wenn sie von einer solchen Person begleitet werden. Aber was war eigentlich das X-Rating? Tja, so wie Deutschland die freiwillige Selbstkontrolle hat, kurz FSK, so gibt es in den USA seit 1968 die Ratings der Motion Picture Association of America, kurz MPAA, seit 2019 nur noch MPA. Das System, das Filme nach ihrer Tauglichkeit für Minderjährige bewertete, löste die Selbstzensurmethoden des Hays Code ab. William Hays, Präsident der Organisation Motion Picture Producers and Distributors of America, ein Vorläufer der MPA, hatte damals Regeln eingeführt wie: Selbst verheiratete Männer und Frauen dürfen nicht im selben Bett liegen, selbst wenn sie beide voll bekleidet sind.
Was?
Oder Drogen dürfen nicht gezeigt werden, selbst wenn sie in der Szene negativ konnotiert sind. Und natürlich Klassiker wie: Schwarze und Weiße dürfen kein Paar spielen. Homosexualität ist Perversion und außerdem gibt es das überhaupt nicht und wehe, du benutzt das Wort Jesus außerhalb eines liturgischen Kontextes. Also alles völlig unpolitisch damals.
Ja, find's gut, dass Filme früher unpolitisch waren.
So gesehen waren die Ratings ein gewaltiger Schritt nach vorne. Filme durften jetzt im Grunde alles, sie wurden dann bloß in unterschiedliche Schubladen gesteckt, die ihre Zielgruppe im Zweifelsfall verkleinerten. 1968 gab es 4 Stufen. G für General Audiences, entsprechend unserem FSK ab 0. M für Mature, da konnten die Eltern dann entscheiden. R für Restricted und X, was Kindern unter 16 selbst in Begleitung den Eintritt verwehrte. Ein X-Rating bekamen Filme für unflätige Sprache, ausufernde Gewalt und natürlich für Sex, selbst wenn er nur stark impliziert und nicht explizit pornografisch ist. Ausnahmen für Cartoons gab es natürlich nicht. Beispiele für X-Rated-Filme sind folglich Stanley Kubricks Clockwork Orange, Ralph Bakshis Fritz the Cat und Sam Raimis Evil Dead. Jetzt gab es bloß ein Problem. Auf dieses X-Rating gab es kein Trademark oder Copyright. Das war sogar Absicht, damit Filme nicht erst eingereicht werden mussten, um dann dieses X-Rating zu bekommen. Wer den Film nicht eingereicht hatte, hatte halt gleich ein X, konnte das draufdrucken und konnte sich dann so diesen bürokratischen Aufwand sparen. Aber dieses X-Rating bekam dann irgendwann den Beigeschmack von Subversivität und Coolness. Ohne dass man das auch tatsächlich beim Dreh berücksichtigen musste, da reichte dann einfach, ein X draufzukleben als selbsterteilter Ritterschlag. Und warum bei einem X aufhören, wenn man sich auch gleich mit zwei oder gar drei Xen selbst auszeichnen konnte?
Und die drei Xe irgendwo drin kennen wir auch heute noch aus demselben Kontext.
Ja, aber das kommt halt aus dieser Zeit. Denn da eskalierte die Situation, bis die Anzahl der X im Grunde egal wurde, weil auch schon ein X alleine dazu führte, dass ein Film als Porno behandelt und von den Zeitungen totgeschwiegen wurde, selbst wenn überhaupt nichts Sexuelles drin war. Dann kam, wie gesagt, das NC-17-Rating als Ersatz und die Ära des X-Ratings ging zu Ende. Und dann kam Ty West. Ty ist kurz für Timon, das war der Mädchenname seiner Mutter. Warum er seinen Namen abkürzt? Ich habe keine Ahnung. Ich kann nur spekulieren. Ich hab keine Ahnung, vielleicht wird er sich nicht genieren. Kinder sind grausam, können dich malträtieren. Keiner nimmt mir diese Theorie. Ich hab keine Ahnung. Aber ist ja auch egal.
Wow, okay. Das war kreativ.
Dankeschön. West ging in New York auf die School of Visual Arts und drehte mit Anfang 20 seine ersten Kurzfilme. Als Einflüsse nennt er die Frühwerke von Sam Raimi und Peter Jackson. 2005 folgte sein erster Spielfilm, der Horrorstreifen The Roost, über Fledermäuse, die Menschen in Untote verwandeln. 2009 drehte er den zweiten Teil von Cabin Fever, 2012 war er an der Anthologie VHS beteiligt. Außerdem drehte er Episoden für TV-Serien wie Scream, Wayward Pines und Outcast. Tja, und im November 2020 wurde dann angekündigt, dass er für die prestigeträchtige Independent-Schmiede A24 einen Film namens X machen würde, über ein paar Filmemacher, die 1979 einen X-Rated-Pornofilm drehen wollten, nur um sich in den Geschehnissen eines ganz anderen X-Rated-Films, lose inspiriert vom Texas Chainsaw Massacre, wiederzufinden. Die Dreharbeiten fanden im Februar und März 2021 in Neuseeland statt. Während der dem Dreh vorausgehenden zweiwöchigen Quarantäne sprudelten die Ideen aus Western geradezu heraus und er schrieb in der Zeit ein komplettes Prequel, dessen Dreharbeiten dann direkt an die von X angeschlossen wurden. Der Cast von X selbst konnte sich auch schon sehen lassen. Jenna Ortega aus Wednesday und den letzten beiden Scream-Filmen, Martin Henderson aus Grey's Anatomy und dem US-Remake von The Ring, der ist übrigens selbst Neuseeländer, Brittany Snow aus Pitch Perfect und dem Prom Night Reboot von 2008 oder Mia Goth aus Horrorfilmen wie Gore Verbinski's A Cure for Wellness, Brandon Cronenberg's Infinity Pool oder den Remakes von Suspiria und Emma. Nein, Emma ist kein Horrorfilm. Zuletzt stand sie neben Oscar Isaac, Christoph Waltz und Charles Dance für Guillermo del Toros Frankenstein vor der Kamera, inspiriert von Bernie Wrightsons Adaption von Mary Shelleys Geschichte. Und dann ist da noch Rapper Kid Cudi, der uns irgendwann auch noch im dritten Bill und Ted-Film wieder begegnen wird. Soviel zur Entstehung und zum Cast des Films. Spoiler zur Handlung gibt es wie immer nach unserem Break. Bis gleich!
Bis gleich!
Und da sind wir wieder.
Willkommen zurück.
Und ich war echt so positiv überrascht.
Ich fand den Film auch großartig.
Also ich hatte jetzt nicht gar keine Erwartungen an den Film, aber ich hatte Erwartungen, die massivst übertroffen wurden. Der ist so gut, so clever, handwerklich, hervorragend gemacht. Und das beginnt schon direkt mit der ersten Einstellung. Der Film beginnt mit Grillenzirpen und im Format 4:3. Das ist aber nur angetäuscht, weil die Kamera im Inneren einer Scheune steht und links und rechts die Scheunentore das Bild verdecken. Das ist halt ein cleverer Kniff, um uns in die Zeit der späten 70er zurückzuversetzen, in der der Film spielt. Dann zoomt die Kamera an den Scheunentoren vorbei und das Bild verbreitert sich. Ein Sheriff kommt auf der Farm an, die Schauplatz für die Handlung bietet. Diese Handlung ist allerdings schon längst geschehen und der gute Mann findet nur noch die Spuren eines Blutbads vor. Die einzigen menschlichen Stimmen stammen von einem Fernsehprediger, der aus einem alten Schwarz-Weiß-Gerät heraus über Sünden schwadroniert. Die Rolle des Predigers ging an den Neuseeländer Simon Prest, der in seiner Heimat diverse Film- und Fernsehrollen gespielt hatte. Unter anderem hatte er zwei Auftritte in Sam Raimis Hercules und einen bei Xena. Dann zeigt der Deputy seinem Chef, was er im Keller entdeckt hat. Der Sheriff sieht es sich an und ihm entfährt nur ein »My God«. Was das ist, erfahren wir an dieser Stelle noch nicht. Stattdessen gibt es einen Flashback. In dem lernen wir Maxine Minx kennen. Eine Möchtegern-Porno-Queen, gespielt von Mia Goth. Sie zieht sich gerade eine Line Koks. 24 Stunden zuvor, wie uns ein Untertitel jetzt erklärt. Ihr Freund Wayne Gilroy, gespielt von Henderson in seiner besten Kurt Russell-Imitation, kommt dazu. Die beiden küssen sich. Dann drängt er, dass es jetzt an der Zeit ist, und verlässt den Raum. Sie raunt ihrem Spiegelbild zu: You're a fucking sex symbol. Zu Mango Jerry's in the Summertime verlassen sie die oben ohne Bar Bayou Burlesque in Houston, Texas. Die beiden sind nicht alleine. Brittany Snow spielt Bobby Lynn Parker, die mit blonden Haaren und Sonnenbrille an die 7 Jahre früher verstorbene Marilyn Monroe erinnert. Auf der Fassade der Burlesque Bar ist eine Frau, die von einem Alligator angegriffen wird.
Foreshadowing.
Wobei das spielerisch ist, er zieht ihr nur mit seinen Zähnen den Bikini aus oder den Badeanzug aus. Und ja, Foreshadowing. In einem Van mit der Aufschrift Plowing Service fahren sie los. Plowing heißt wörtlich übersetzt pflügen, kann aber auch metaphorisch gemeint sein. So oder so wird etwas durch eine Furche gezogen. Im Van lernen wir die anderen Castmitglieder kennen, von denen einige auch in der Handlung Castmitglieder spielen. Denn alle zusammen wollen einen Film drehen, The Farmer's Daughters. Von Hitchcock gibt es eine Theaterstückverfilmung namens The Farmer's Wife. Allerdings wird der Streifen, der hier entsteht, wohl eher Gemeinsamkeiten mit Die Töchter des Fischers haben, eine MMV-Produktion, in der Steve Holmes, Jens Modena und Horst Baron diverse Damen durchpflügen. Und ja, es gab 1976 tatsächlich einen Film namens The Farmer's Daughters, dessen Darstellungen von sexuellen Handlungen allerdings völlig ohne die Darstellung von Consent auskamen, was das Werk in eine doch ganz andere Ecke der Exploitation-Schublade verortet.
Ew.
Kit Cudi spielt den männlichen Hauptdarsteller des Films Jackson Hollis. Owen Campbell aus The Americans spielt Regisseur und Kameramann R.J. Nichols und Jenna Ortega spielt die Tontechnikerin Lorraine Day. Genrekonform darf ein Besuch an der nächsten Tankstelle nicht fehlen, aber hier dient der Location-Wechsel nicht nur einem Wort der Warnung von den Einheimischen, sondern gibt uns Einblick in die Motivationen von Maxine und Wayne.
Und ist eine direkte Anspielung auf einen anderen Film von Ty West, und zwar The Innkeepers. Der spielt nämlich im Yankee Peddler in, den wir hier sehen.
Ah, das wusste ich nicht, den habe ich noch nicht gesehen.
So zumindest IMDb-Trivia.
Ja gut, okay. Wayne will mit der Hilfe von RJs Universitätserfahrung Pornos drehen, um schnell reich zu werden. Ein Jahr zuvor war das dem Produzenten von Debbie Does Dallas gelungen und Wayne ist fest entschlossen, genauso erfolgreich zu werden oder zumindest halb so erfolgreich, das wäre immer noch Instant Reichtum. Maxine ist es leid, darauf zu warten, dass das Schicksal ihr den Luxus auf dem Silbertablett serviert, aber Wayne ist sicher, dass sie es schaffen werden, denn sie hat den X-Faktor. Nicht das letzte Mal, dass der Film auf seinen eigenen Titel anspielt. Auch der Name Maxine Minx enthält ja nicht ganz zufällig gleich zweimal den 24. Buchstaben des Alphabets. Apropos, die Produktionsfirma A24. 24, der 24. Buchstabe, ist X.
Das ist clever.
Wobei das letzte, glaube ich, Zufall ist. Vor den Zapfsäulen dreht RJ die erste Szene für den Film. Jackson tankt den Wagen voll. Nicht die chronologisch erste Szene, wie Bobby Lynn feststellt, aber er hat eh Experimente mit dem Schnitt vor. Experimente, die auch Ty West im weiteren Verlauf dieses Films wagt. Und Bobby Lynn ist gar nicht die naive Blondine, als diese sich ausgibt. Sie schlägt eine andere Kameraperspektive für die Szene vor, damit der Zapfhahn im Gegenlicht wie Jacksons Schwanz wirkt. Im Gebäude bezahlt Wayne ihren Einkauf und der Fernseher zeigt denselben Prediger wie im Prolog. Eine nicht ganz dezente Erinnerung daran, welches Blutbad dem Cast noch bevorsteht. Und dieser Prediger ist der einzige, der warnende Worte ausspricht, die Kassiererin bleibt stumm. Ein Unfall sorgt für einen Stau, ein Wagen ist mit einer Kuh kollidiert. Es gibt ein Wiedersehen mit dem Sheriff und seinem Deputy, vor allem lernen wir aus dem Vorfall aber, dass Maxine Blut und Eingeweide nicht ertragen kann, beim Anblick der Kuhüberreste übergibt sie sich beinahe vor Ekel. Foreshadowing?
Ja, auch das über die Kuh drüberfahren, ne?
Dann haben sie die alte Farm erreicht, auf deren Gelände sie drehen wollen. Wayne will den Bewohnern ihre Ankunft mitteilen, während Bobby Lynn und Jackson so wild knutschen, dass es Lorraine zu stören beginnt. RJ hat aber große Ambitionen. Er hat sich bereit erklärt, den Porno für Wayne zu drehen, dabei aber so zu arbeiten, als sei es ein echter Film mit Anspruch und ernstzunehmenden Stilmitteln. Ich komme nicht umhin, mich zu fragen, ob das auch Ty Wests Vorhaben bei diesem Film hier war. Auch wenn es natürlich kein Porno ist.
Du meinst, einen Horrorfilm so zu schneiden, als wäre es ein echter Film?
Ja, das Ganze hat ja schon so ein bisschen was Arthausiges.
Ja, und ganz ehrlich, Horrorfilme haben ja irgendwie auch so ein bisschen das Klischee anheften, dass sie nicht so ganz ernstzunehmende Filme sind.
Ja. Howard, den Besitzer der Farm, bekommen wir zunächst nur als Silhouette oder von hinten zu sehen. Seine Stimme stammt von Larry Fessenden, Ty Wests Mentor am Beginn seiner Karriere. Hat Howard vergessen, dass er Wayne telefonisch die Erlaubnis gegeben hatte, auf seiner Farm zu drehen? Oder hatte Wayne mit jemand ganz anderem gesprochen, der sich lediglich für Howard ausgegeben hatte? Der alte Mann hält Wayne jedenfalls eine Flinte vor die Nase und erzählt was von seinem Recht, alle zu erschießen, die auf seinem Grundstück Hausfriedensbruch begehen. Das nennt sich übrigens Castle Doctrine. Dann fällt es Howard doch noch wieder ein. Ja, stimmt, Wayne hatte sich angekündigt. Ach, und die Flinte ist sowieso nicht geladen. Aber man kann bei Fremden ja gar nicht vorsichtig genug sein.
Foreshadowing.
Ja, und das Interessante ist, dass Wayne in dem Moment nach seiner eigenen Pistole gegriffen hatte. Und die ist nicht geladen, die Flinte allerdings schon, aber das kommt alles erst später raus. Cast und Crew lädt den Wagen aus und Maxine fühlt sich vom Dachfenster aus beobachtet. Wir wissen es noch nicht, aber hier oben am Fenster steht Pearl, ebenfalls gespielt von Mia Goth.
Die musste wohl 6 Stunden jedes Mal in der Maske verbringen, um sich so alt zu schminken.
Ja,
weil ich meine,
und 12 Stunden für die Ganzkörperszene.
Ja, aber ich meine, ne, Pearl ist ja, weiß ich nicht, 4-mal so alt wie Maxine.
Mhm. Wir sehen gleich ihr Hochzeitsfoto, das ist vor dem Ersten Weltkrieg entstanden. Das Ding hier spielt 1979, also haben wir mal eben 65 Jahre dazwischen. Howard führt Wayne und sein Team zum alten Haus, das sie mieten dürfen. Jetzt tritt er auch ins Licht, verkörpert vom Australier Stephen Ure. Der alte Mann ist verwirrt. Immerhin hatte Wayne am Telefon angekündigt, alleine zu kommen. Jetzt bringt er so viele junge Leute mit, die alle nicht aussehen, als seien sie besonders anständig. Sie sollen bloß nicht seine Frau stören. Foreshadowing. Das haben sie nicht vor, allerdings beginnen sie jetzt mit dem Dreh. Und der gestaltet sich dann doch eher softpornös. Zwar entblößt Bobby Lynn ihre Brüste, aber Genitalien sind bei keiner der Stellungen zu sehen, auch nicht bei den Einstellungen, die uns der Film aus der Perspektive von RJs Kamera mit Sepia-Filter und wieder im Format 4:3 zeigt. Also bei dem Material, das Teil des Hardcore-Pornos The Farmer's Daughters sein soll. Aber so ist das halt, wenn man einen Nicht-Porno-Film über einen Pornofilm dreht, dann, naja.
Ja, das finde ich verzeihbar.
Ja. Ich finde es nur interessant, was in diesem Film alles gezeigt wird. Was für eine unfassbare Gewalt. Was für Psychospielchen. Sexuelle Übergriffigkeit. Aber bitte keinen Pipimann zeigen, dann können wir den Film nicht ins Kino bringen.
Ist immer noch US-amerikanisch, also, ne?
Ja, ja. Und das ist jedes Mal wieder haarsträubend.
Ich meine, sie haben Nippel gezeigt von Frauen. Oh mein Gott. Das ist ja schon schockierend genug.
Ja. Nur mit einer Latzhose über dem freien Oberkörper geht Maxine in der Zwischenzeit raus zum Rauchen und um sich das Gelände näher anzusehen. An einem See angekommen, zieht sie ihre Stiefel aus und taucht ihre Füße ins Wasser, nicht merkend, dass sie schon wieder beobachtet wird. Von Pearl. Dann zieht sie die Latzhose auch noch aus und springt ins Wasser. Auch sie sehen wir nur vom Bauchnabel an aufwärts. Nach Beenden der Szene wischt sich Bobby Lynn Jacksons Sperma vom Rücken und wirft das Handtuch in Lorraines Richtung, um das Mädchen zu ärgern. Dann spielt sie Jackson einen weiteren Orgasmus vor, so wie vorhin vor der Kamera. Er hatte das in dem Moment für echt und vor allem für seinen Verdienst gehalten. Auf dem Flur unterhält sich RJ mit Wayne, der prophezeit, dass den Kinogängern die Augen aus dem Kopf ploppen werden, wenn sie diesen Film sehen.
Foreshadowing! Das macht der Film wirklich wahnsinnig gut.
Ja.
Also für jeden, glaube ich, ist irgendwo ein Foreshadowing dafür, wie sie später sterben.
Und teilweise mehr als eins. Die Szene wird immer wieder unterbrochen von wenigen Frames, die Maxine beim Rückenschwimmen zeigen, gefilmt aus der Vogelperspektive. Von ihrem Körper gehen gleichmäßige Kreise über die Wasseroberfläche. Dann geht die Szene wieder ganz zu ihr über. Da ist sie, diese experimentelle Schnitttechnik. Entspannt lässt sie sich auf der Oberfläche treiben, erst mit geschlossenen Augen, dann sieht sie zu einem Greifvogel hoch, der über ihr schwebt. Aus dessen Perspektive sehen wir, dass sie gar nicht alleine ist, als sie zurück zum Steg schwimmt. Dicht an ihren Fersen ist ein Alligator. Im letzten Augenblick zieht sie sich aus dem Wasser, unterlegt von RJs Stimme, der "And Action!" ruft. Der Film schneidet nämlich wieder zurück zu den Dreharbeiten, zu der Szene, in der Jacksons Charakter Bobby Lynns Charakter kennenlernt. Zurück an dem Haus, das sie dafür gemietet haben, fällt jetzt auch Maxine auf, dass sie beobachtet wird von einer alten Dame am Haupthaus der Farm. Von Pearl. Die Seniorin winkt ihr zu. Zaghaft winkt Maxine zurück. Die Alte geht ins Haus und sehr zögerlich folgt ihr Maxine. Schüchtern fragt sie, "Hello?" Dann betritt sie das Gebäude. Das Innere erinnert an Toby Hooper. Alles ist dreckig und staubig, das Geschirr steht ungespült in der Küche herum, und als die alte Frau Maxine ein Glas Limonade anbietet, fühlt die sich sichtlich unwohl. Auch im Pornodreh gibt es ein Glas Limonade für Jacksons Charakter. Und auch wenn die Szenen außerhalb des Film im Films vom Bildformat abgesehen immer noch unglaublich wie 1979 wirken, der Kontrast zwischen den beiden Limonadensituationen ist doch immens. Wo das Haus der von Bobby Lynn gespielten Bauerntochter von warmem Licht ausgefüllt ist, da ist das echte Bauernhaus kalt, dunkel und beklemmend. Zwar scheint draußen die Sonne, aber die nikotinfarbenen Gardinen lassen nicht viel davon herein. Die Möbel sind dunkel gebeizt und das Beige der Tapeten hebt auch nicht gerade die Stimmung. Maxine trinkt die Limonade aus in einem Zug, dann kündigt sie an, zu ihrem Freund zurückgehen zu wollen, bevor der sich fragt, wo sie bleibt. Hint, hint, tu mir nichts an, ich würde vermisst werden, hint, hint. Die alte Frau zeigt ihr auf dem Weg zur Haustür aber noch ihr Hochzeitsfoto, wie gesagt aufgenommen vor dem Ersten Weltkrieg. Und sie sagt, dass sie in ihrer Jugend so hübsch war, dass Howard alles für sie getan hätte. Die Kamera schwenkt zu anderen Bildern und sie sieht überall aus wie Maxine. Die weicht vor der alten Frau zurück und die schiebt sie so vor einen Spiegel, damit die junge Frau hineinsehen und sich ihrer eigenen Schönheit bewusst werden kann, solange sie sie noch hat. Dann wieder eine Parallele zwischen den beiden Ebenen des Films. So wie Bobby Lynn und Jackson nicht die Finger voneinander lassen können, so begrabbeln jetzt auch die runzligen Finger der alten Dame Maxines nackte Seite. Wie gesagt, beides dieselbe Schauspielerin.
Das ist so gut.
Als sich draußen Howards Auto nähert, weist Pearl die junge Schauspielerin an zu gehen. Sie legt den Finger auf die Lippen. Das könne ja ihr kleines Geheimnis bleiben. Maxine weiß noch nicht mal, was die Greisin damit meint. Sie läuft zurück zum Filmteam und der Film gibt uns den ersten Jumpscare. Allerdings ist es nur Wayne, der sie packt, aufgeregt, weil er sie die ganze Zeit nicht finden konnte. Dabei geht die Sonne bald unter und sie wollen vorher noch ein bisschen was drehen. Maxine schließt sich ein, nimmt noch etwas Koks, erneut kombiniert mit einer Portion Self-Affirmation vor dem Spiegel. Howard findet Maxines benutztes Glas in der Küche und rümpft die Nase. Für ihre erste Szene braucht sich Maxine übrigens nicht groß umzuziehen, bloß das Make-up auffrischen und ein rotes Tuch um die Haare binden. Die Latzhose über dem ansonsten nackten Körper war bereits Teil ihres Kostüms. Sie melkt gerade eine Kuh, als Jacksons Charakter in die Scheune kommt und nach ihrem Vater fragt, den Besitzer der Farm. Es ist die Scheune, deren Tore in der ersten Einstellung dieses Films das 4:3-Format erzeugt hatten. Maxine tritt durch eben diese Tore ins Sonnenlicht und dreht sich um, um Jacksons Rolle anzubieten, ihn zur nächsten Stadt zu fahren. Und dann wieder ein Jumpscare, denn plötzlich schneidet der Film zu einem dunklen Zimmer voller creepy Porzellanpuppen. Und die erste davon ist genau an derselben Stelle im Bild und aus genau demselben Winkel gezeigt wie Maxine ein Frame zuvor. Und der Sound gibt dem plötzlichen Wechsel noch eine zusätzliche Ebene der Gefahr. Die Puppen sind genauso verstaubt wie der Rest des Inventars im Farmhaus. Pearl sitzt vor einem Spiegel und schminkt sich. Die Musik dabei ist bedrohlich, dabei hat die alte Frau gar nichts Böses vor. In diesem Moment. Nicht so die Pornomusik beim Filmdreh, von wegen in die Stadt fahren. Maxine reitet auf dem rücklings liegenden Jackson und stöhnt ekstatisch. Ihr rotes Kopftuch trägt sie immer noch, sonst nichts mehr. Und sie sieht flirtend auf die Kamera, auf uns herab. Die Szene in der Scheune ist durch das Scheunenfenster zu sehen, denn Pearl sieht durch die Scheibe ins Innere. Maxine dreht sich um, sieht die alte Frau und dann wird der Filmschnitt schon wieder experimentell. Denn Mia Goth spielt die Szene zweimal, einmal als Maxine und einmal im Runzel-Make-up von Pearl. Und West schneidet wild zwischen beiden Versionen hin und her, ohne zu erklären, was er damit ausdrücken möchte. Identifiziert sie sich mit der alten Frau? Identifiziert sich die alte Frau mit ihr? Die Grenzen verschwimmen. Und dann reißt der Film. Ein Szenenübergang. Der Akt ist beendet und der Akt ist es auch, haha. Jetzt beginnt der nächste Teil des Films, die Sonne geht unter, Howard sitzt stumm in seinem Wohnzimmer, Pearl tritt zu ihm in den Raum. Inspiriert von der Energie der jungen Maxine will sie den Mann verführen, mit dem sie seit über 65 Jahren verheiratet ist. Der lehnt aber verärgert ab, das würde sein Herz nicht aushalten, das wisse sie doch, und er lässt seine Frau allein zurück. Und ja, auch dieses schwache Herz ist Foreshadowing. Die Filmcrew ist zu Abend, Bobby Lynn ist beeindruckt von Maxine, Jackson ist es auch und Lorraine hat eine Frage. Ist Wayne nicht eifersüchtig, wenn Maxine mit Jackson Sex hat? Vor seinen Augen? RJ sagt, das sei doch nur ein Film, aber seine Freundin will wissen, was denn mit der Liebe sei. Denn die Schulbildung im USA der 70er hat Liebe ja als etwas exklusiv Monogames definiert. Die Bildung 2024 in Deutschland ist da ja auch nicht viel besser.
Was? Es gibt da noch andere Optionen? Kann ich mir nicht vorstellen.
Vor allem du nicht. Aber Bobby Lynn und Maxine sind da ein ganzes Stück weiter. Sex ist nur Sex und kann auch eigenständig, völlig losgelöst vom Konzept Liebe betrachtet werden. Jackson fügt hinzu, dass man sich aussuchen kann, wen man liebt, aber nicht, wen man fickt. Und es sei auch nicht gesund, diese Gefühle in sich hineinzufressen, statt sie rauszulassen. Die anderen fügen hinzu, sie haben ja auch mitbekommen, wie Lorraine Jackson angesehen hat. Lorraine streitet das ab, aber es macht niemandem im Raum etwas aus. Sex ist toll, es ist inklusiv, es ist Disco. Irgendwann werden sie alle zu alt sein für Sex, aber noch sind sie es nicht. Und wenn sie es richtig machen, dann ist Pornografie bald nicht mehr nur noch etwas für Perverse. Lorraine gibt zu, dass ihr gefallen hat, was sie heute gesehen hat. Dann greift Jackson zur Gitarre und beginnt zu spielen. Bobby Lynn singt dazu und für einen Moment sieht es aus, als würde nichts diese Idylle stören können. Allerdings weckt die nächtliche Wohnküche auch Assoziationen an andere Slasher-Filme. Also nicht Texas Chainsaw, sondern Freitag der 13. oder The Final Girls. Dennoch Idylle. Noch. Aber was ist das? Ein Splitscreen. Zu Pearl, die sich vor dem Spiegel wieder abschminkt. Ihr Verführungsversuch war ja gescheitert. Dann zeigen beide Seiten des Splitscreens unterschiedliche Bilder. Mal ist Pearl links und die Filmcrew rechts, mal umgekehrt, mal zeigen beide Bildhälften denselben Raum aus unterschiedlichen Perspektiven und mal aus derselben Perspektive. Dann endet das Lied und Lorraine bittet darum, auch im Film mitspielen zu dürfen. Und jetzt hat RJ plötzlich Einwände. Begründen kann er das nicht, aber er will es nicht und er denkt sich spontan die Ausrede aus, dass sie nicht mitten im Film die Handlung ändern können. Lorraine bietet als Gegenbeispiel Hitchcock, Psycho um genau zu sein, eines der Vorbilder für diesen Film. Aber RJ erwidert, dass Horror im Gegensatz zu Pornografie unter seinem Niveau sei. So etwas mache er nicht. Er hat etwas Besseres vor. Wayne bittet RJ nach draußen, um zu deeskalieren und um RJ mit den Tatsachen zu konfrontieren. Wenn Lorraine das wirklich tun will, dann wird sie das auch tun, ob RJ will oder nicht. Der meint, Lorraine ist nicht wie die anderen beiden Frauen, Lorraine ist nett und anständig, was Wayne natürlich persönlich nimmt. Und er lässt RJ alleine draußen zurück. Als der zurück ins Haus kommt, sitzt Lorraine in Unterwäsche auf dem Bett und wird von Maxine und Bobby Lynn geschminkt und gestylt. Jackson ist bereits oben ohne und bereitet sich mit Liegestützen auf den körperlichen Einsatz vor. Dann zeigt uns die Kamera in Großaufnahme, wie Lorraine die Halskette mit dem Kruzifix abnimmt, nicht besonders subtil, das Ende der Frömmigkeit. Wir sehen nicht genau, wie die Szene weitergeht. In Zeitlupe gibt es eine Spiegelung in der Kameralinse, die den Großteil des Bildes einnimmt, und dann schneidet West auch schon wieder zu Pearl. Und wir kennen die Regel der Slasher-Filme. Das gerade war Lorraines Todesurteil. Oder wie experimentell ist Ty West? Welchen Anspruch hat er hier? Will er dem Genre gerecht werden oder will er es auf den Kopf stellen? Zu diesem Zeitpunkt können wir nichts sagen. Und aus dieser Ungewissheit zieht der Film eine enorme Energie. Dann kehrt Ruhe ein. Der Mond steht hoch am Himmel. Und es ist zunehmender Mond, kein Vollmond. Dieses Klischee vermeidet West schon mal. Achso, und wir sehen den Mond übrigens auf dem Kopf stehend, weil der Film in Neuseeland gedreht wurde, auf der unteren Halbkugel.
Du meinst, dass die dunklen Flecken unten rechts sind und nicht wie hier eher oben, ne?
Ja, genau. Mhm. Während alles schläft, steht RJ weinend unter der Dusche. Er ist nun einmal eifersüchtig, das kann er nicht ändern, vielleicht will er es aber auch nicht ändern. Er bricht zusammen, kauert sich in die Wanne, völlig überfordert von den Geschehnissen der letzten Stunden.
Das ist aber auch so typisch, weißt du? Nicht-Monogamie ist super, bis es eine Frau möchte.
Ja, wobei ich sagen muss, dass der Wayne und Jackson deutlich aufgeschlossener sind.
Ja, klar. Nur er ist halt so ein Beispiel von, er hat ja vorher auch verteidigt vor seiner Freundin.
Ja, ja.
Und meinte, das ist ein super Konzept, ich weiß gar nicht, was du dagegen hast. Und sobald sie es möchte, ist es so ein, oh mein Gott.
Ja. Dann zieht er sich an und greift entschlossen nach den Autoschlüsseln. Der Motor springt an, das Radio spielt Don't Fear the Reaper vom Blue Oyster Cult und urplötzlich steht Pearl im weißen Nachthemd vor der Windschutzscheibe. RJ hält den Wagen an, er steigt aus, um der alten Dame zu helfen. Das wirkt jetzt schon wieder wie eine Supernatural-Folge. Die Greisin wirkt verwirrt, dann umarmt sie den jungen Mann und küsst seinen Hals. Warum er sie nicht so ansehen kann, wie er seine Freundin ansieht. RJ ekelt sich. Er schlägt vor, ihren Mann zu suchen. Woraufhin Pearl ein Messer zieht und dem jungen Filmemacher in den Hals rammt. Er geht zu Boden und sie steigt auf ihn und drückt ihn herunter.
Ja, angemessene Reaktion, würde ich sagen.
Dann zieht sie das Messer aus dem spritzenden Hals und sticht noch einmal zu. Und wieder, und wieder, und wieder. Das ganze Bild wird nur erleuchtet vom roten Scheinwerfer des Autos, was an klassische Giallo-Filme erinnert, so etwas wie der europäische Onkel des amerikanischen Slasher-Kinos. Pearl heult auf und das Geräusch erinnert an das Gestöhne der Pornodarstellerinnen vor wenigen Minuten. War das wirklich derselbe Film? Darf der Regisseur das? Mittendrin die Handlung ändern? Die Dame tanzt entrückt zu Musik, die nur sie hören kann. Das mag am Licht liegen, aber sie wirkt um Jahrzehnte verjüngt. Und die Szene finde ich so viel stärker als Joaquin Phoenix Choreografie zum sehr, sehr traurigen Cello wenige Jahre früher. Und ich kann noch nicht mal konkret sagen, warum. Phoenix hatte das hervorragend gespielt und im Grunde ist es dieselbe Szene. Ein Verarbeiten des soeben gemordet Habens durch spontan improvisierte Bewegung. Ein sich selbst Bewusstmachen des eigenen Körpers. Ich glaube, ich habe Todd Phillips bloß nie den Tiefgang und den Anspruch abgenommen, den er Joker mit der Szene verleihen wollte. Bei Ty West hingegen fügt sich der Moment ganz anders ins Gesamtwerk ein. Da hatten wir schon die letzte halbe Stunde lang die alte Frau dabei beobachtet, wie sehr sie sich nach der Jugend zurücksehnt, die für sie mit einer ganz anderen Körperlichkeit assoziiert ist als das traurige auf den Tod warten auf dem verstaubten Dachboden. Das hat eine ganz andere Handlungsmacht. Das Töten von RJ hat ihr wieder eine solche Handlungsmacht zurückgegeben. Und im Gegensatz zu Arthur Fleck hat sie auch schon eine Ahnung, was ihre nächsten Schritte sein werden. Und ich glaube, ich habe mir gerade selber beantwortet, warum ich die Szene hier besser finde als bei Joker.
Weil sie sehr viel besser in den Gesamtfilm passt?
Ja, und weil der Anspruch einfach glaubwürdiger ist als bei Todd Phillips. Dann kehren wir in die Realität des Films zurück. Noch immer plärrt der Blue Oyster Kult aus den Autoradioboxen. Zeit, diese nächsten Schritte auszuführen. Sie steigt in den Wagen und stellt Motor und Radio wieder aus. Lorraine merkt in dem Moment, dass das Bett neben ihr eine RJ-förmige Lücke hat. Sie steht auf und sucht ihren Freund. Und was ich super interessant finde, sie trägt das züchtige Nachthemd, dass sie vor dem Entdecken ihrer sexuellen Experimentierfreudigkeit für die Reise eingepackt hatte. Andere Filme würden sie nach dieser Erfahrung jetzt verruchter und sündiger präsentieren, sie vielleicht in Reizwäsche oder gleich nackt schlafen lassen, aber das ist ja immer noch dieselbe Person wie vorher. Dass sie jetzt in einem Porno mitgespielt hatte und in der Szene Sex mit einem Mann hatte, der nicht ihr Freund ist, das ist ja nur eine neu entdeckte Facette ihrer Persönlichkeit, es ersetzt diese Persönlichkeit nicht komplett.
Was ich auch stark finde.
Und das finde ich sehr, sehr gut. Und es ist zugleich relativ subtil. Und es ist halt einfach schlüssig, weil sie hat halt vor 2 Tagen in Texas nicht andere Klamotten eingepackt.
Na ja, klar, sie besitzt wahrscheinlich überhaupt keine Reizwäsche.
Wahrscheinlich, genau. Und das ist halt alles schlüssig, passt gleichzeitig zum Charakter. Es ist, ich finde das richtig toll.
Ja, ich mag das auch.
Leise schleicht sie durch das Haus auf der Suche nach ihrem Freund und sie findet sich im Wohnzimmer wieder und die Haustür steht offen. Draußen scheint alles still, sie atmet die Nachtluft ein. Dann legt sich eine Hand auf ihre Schulter, aber keine Sorge, es ist nicht Pearl, es ist Wayne. Lorraine fragt sich, ob RJ sie verlassen hat, aber Wayne deutet nur auf den Van und sagt, der Wagen ist noch hier, Weit kann er nicht sein. Sie bereut, RJs Gefühle verletzt zu haben. Sie will diese Beziehung auch nicht beenden. Wayne lässt sich überreden, ihr bei der Suche zu helfen, und die beiden trennen sich auf. Sie können ja nicht ahnen, dass sie in einem Slasher-Film sind, wo das nie eine gute Idee ist.
Ganz ehrlich, bis zu dem Moment, wo RJ gestorben ist, war ich mir auch nicht ganz sicher, ob ich einen Slasher-Film gucke. Ich habe gedacht, so vielleicht habe ich den falschen Film erwischt.
Das ist halt wie Psycho, ne?
Ja, es ist wie Psycho im Sinne von, es fängt halt ganz langsam an. Und man rechnet nicht mit dem, was dann kommt.
Ja.
Und vor allem ab da eskaliert es ja quasi. Ja, ja, klar. Stimmt, den habe ich aber da schon irgendwie wieder vergessen.
Ja.
Zu dem Zeitpunkt.
Obwohl Ty West einen immer wieder an diesen Prolog erinnert. Mit dem Fernsehprediger, mit dem Scheunentor. Also, das darf nicht ganz aus dem Hinterkopf verschwinden. Und dennoch schafft er es, dass wir nur noch mit diesen Figuren mitfühlen und vergessen, was für ein Schicksal sie erwartet. Wayne geht zurück in die Scheune, sie geht zum Haus des alten Ehepaars. Howard tritt heraus. Ob sie seine Frau gesehen hat? Lorraine verneint. Barfuß stapft Wayne durch den Kuhstall und hält einen Monolog für den sich vermeintlich in Hörweite befindlichen RJ. Es gibt zwei Regeln für eine gute Beziehung. Lass die Frau nie aus den Augen und erwähne nie ihr Gewicht.
Auch übrigens Foreshadowing, ne? Howard lässt seine Frau aus den Augen. Deswegen passiert das, was passiert. Und mit dem Gewicht habe ich schon wieder vergessen. Aber es war auch eine Anspielung auf irgendwas, was noch kommt.
Aber gleichzeitig ist es auch nochmal Foreshadowing für ihn selbst, weil er oberflächlich ist. Ja, ja, lass die Frau nie aus den Augen und jetzt gleich bekommt er eine Mistgabel in die Augen. Und dieser Typ, der die ganze Zeit nur, ja, ja, erwähne nie ihr Gewicht und sowas, dem ging es nicht um innere Werte. Ihm ging es nur um das Äußere und dann wird ihm das Augenlicht und das Leben genommen. Ich glaube, das ist auch kein Zufall.
Nee, das ist mit Sicherheit auch gewollt.
Ja. Die Kamera zeigt uns, worauf sich sein Fuß dabei zubewegt. Sein nackter Fuß. Es ist ein altes Brett mit einem Nagel, der oben herausguckt.
Bei der Szene musste ich weggucken, ne?
Ja. Und natürlich tritt der Filmproduzent genau hinein. Er schaltet eine Lampe ein und zieht den Nagel heraus, Blut spritzt. Er ruft um Hilfe. RJ wird doch wohl in Hörweite sein. Aber da ist kein RJ. Und Lorraine ist es auch nicht. Er humpelt auf die Wand der Scheune zu, darin sind mehrere Löcher, durch die das Licht scheint. Er sieht hindurch. Dann wird es dunkel und plötzlich hat er einen stechenden Schmerz in beiden Augen. Lorraine sieht sich inzwischen im Haus um. Howard lotst sie zur Kellertreppe und sagt ihr, sie soll mal unten an seiner Werkbank nachsehen, da bewahrt er seine Taschenlampe auf. Sie zieht am Kettchen der Glühbirne über der Treppe und genau in dem Moment schneidet der Film zurück zu Wayne, dem gerade die Mistgabelzinken aus den Augen gezogen werden. Fies!
Aber auch so ein guter Schnitt.
Ja.
Vor allem auch ganz viele Filme würden sich überhaupt gar nicht die Mühe geben, zu zeigen, wie die Mordwaffe wieder entfernt wird.
Die alte Frau kommt auf ihn zugewatschelt, ihr ehemals weißes Kleid mittlerweile voller RJ. Sie nutzt die Heugabel für ihren eigentlichen Zweck und bewegt etwas Heu über Waynes Leiche. Das wird nicht reichen, ihn dauerhaft zu verstecken, aber sie hat auch nicht vor, ihn dauerhaft zu verstecken, wie wir später noch erfahren werden. Zurück zu Lorraine. Die hat die Taschenlampe gefunden, obwohl die Glühbirne tatsächlich bloß die Treppe beleuchtet und der Kellerraum selbst in völlige Finsternis gehüllt ist, was allerdings notwendig ist, um einen weiteren Twist vorerst verborgen zu lassen. Sie geht die Treppe wieder hoch, aber die Kellertür muss hinter ihr ins Schloss gefallen sein und Howard hat den Riegel davor geschoben. Howard ist gar nicht der unschuldige alte Mann, der gar nicht weiß, was seine verwirrte Frau macht. Er ist selbst ein Täter. Lorraine eilt die Treppe wieder herunter und findet unten eine weitere Glühbirne mit Kettchen dran. Sie zieht daran, es wird hell und wir sehen vor ihr, dass sie nicht allein im Keller ist. Außer ihr ist da noch ein Mann, nackt, gefesselt an einen Balken unter der Decke. Not in a good way. Sie dreht sich um, ihr wird bewusst, was sie da sieht, und dann schreit sie sich die Seele aus dem Leib. War es das, was der Sheriff und sein Deputy am nächsten Tag dazu bringen wird, My God zu sagen oder kommt es gleich noch schlimmer? Beim Dreh dieser Szene war Ortega übrigens stark verkatert, weil sie am Vorabend zusammen mit Kid Cudi feiern war. In Neuseeland darf man ja schon mit 18 Alkohol trinken, nicht so wie in ihrer Heimat Kalifornien erst mit 21.
Oh, und das nutzt man dann natürlich.
Kid Cudi ist dann auch der Nächste, der aufwacht, beziehungsweise seine Rolle Jackson. Er schiebt seinen unruhigen Schlaf auf seine 2 Einsätze im Vietnamkrieg und sagt Bobby Lynn, sie solle weiterschlafen. Dann erkundet auch er die Hütte. Nackt. Er trinkt Milch direkt aus dem Karton, auf dem, wie in Amerika üblich, auch hier eine vermisste Person gesucht wird. IMDb sagt, der Typ auf dem Foto sei der Kerl, dessen Bekanntschaft Lorraine gerade im Keller gemacht hat. Aber ich sehe die Ähnlichkeit nicht. Also hat der Mensch auf dem Foto hier nicht einen Bart und der Typ unten im Keller nicht?
Ich habe es auch gelesen, aber ich habe es jetzt auch nicht gesehen. Keine Ahnung.
Ich habe extra drauf geachtet und ich muss sagen, ich kann da keine Gemeinsamkeit feststellen. Egal. Jackson bekommt mit, dass Howard draußen durch sein Feld schlurft. Der alte Mann sagt, er suche seine Frau. Die ist nachts manchmal verwirrt. Manchmal läuft sie sogar bis zum See und das ist gefährlich wegen der Alligatoren und weil ihre Hüfte nicht mehr viel mitmacht. Foreshadowing.
Jo.
Jackson bietet seine Hilfe an. Er sucht sich was anzuziehen und lässt Bobby Lynn alleine im Bett zurück. Auch Maxine ist allein in ihrem Bett, aber nicht mehr lange. Denn Pearl tritt jetzt an die Bettkante, zieht die Decke weg, zieht sich selbst aus und legt sich dazu. Ja, und wie gesagt, für das Ganzkörperrunzel-Make-up musste sie 12 Stunden in die Maske. Und ja, Mia Goth spielt beide Rollen in dieser Szene. Und das ist wirklich gut gemacht.
Absolut. Die Szene ist so unangenehm zum Gucken.
Ja. Aber gleichzeitig ist es halt am Computer zusammenmontiertes Material von ihr, einmal als junger Frau, einmal als alter Frau. Aber trotzdem sieht das alles immer noch authentisch aus wie Filmmaterial von 1979.
Das ist schon krass.
Und du siehst den Übergang nicht und du siehst die Effekte nicht. Und das ist wirklich gut.
Ich habe das gar nicht so gerafft beim Gucken, ehrlich gesagt, dass das dieselbe Person ist.
Mhm.
Die Info macht die Szene ein bisschen weniger schlimm, glaube ich.
Ja, aber sie ist schon wirklich, wirklich unangenehm. Die alte Frau betatscht Maxine, also schon wieder. Und diesmal sind ihre Hände blutverschmiert. Und sie verstreicht das Blut auf Maxines Rücken. Und ihre Lippen berühren Maxines dunkle Haare. Es schüttelt mich.
Ja, 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 ja. Vor allem, weil man die ganze Zeit nicht weiß, überlebt Maxine das jetzt oder nicht.
Ja. Jackson findet etwas im See. Ein Auto. Wie das Auto am Ende von Psycho. Ist das der VW-Käfer vom Typen im Keller? Oder hat es noch mehr Opfer gegeben? Jackson weiß natürlich von gar nichts. Er sucht Howard, aber auch von dem fehlt jede Spur. Lorraine ruft weiter um Hilfe, bekommt ihn nicht und sucht nach einem anderen Ausweg. Eine Werkbank hat doch auch Werkzeug. Damit bekommt sie vielleicht eine der Türen geöffnet. Die zurück ins Haus oder die vom Kohleschacht nach draußen. So oder so, die Axt sollte dafür geeignet sein. Die gute Nachricht, Jackson hat Howard wiedergefunden. Die schlechte, Howard ist selbst geistig umnachtet und bildet sich ein, dass alle männlichen Gäste des Nebenhauses nackt oder halbnackt herumlaufen, weil sie Pearl verführen wollen. Und er setzt Jackson die Flinte auf die Brust. Der hat sich eben noch damit gerühmt, dass er in Vietnam gegen Bauern mit Flinten gekämpft hatte und überlebt hatte. Diesmal überlebt er nicht. Von wegen nicht geladen. Maxine will nicht mehr der kleine Löffel sein und dreht sich um, vermeintlich zu Wayne. Aber das ist nicht Wayne, sondern Pearl. Und sie öffnet die Augen und sie schreit lauter als Lorraine vorhin. Die wiederum hat mit der Axt ein Loch in die Kellertür geschlagen und Lage, Form und Größe des Lochs. Das erinnert alles sicher nicht ganz zufällig an die Badezimmertür in The Shining.
Also auch diese ganzen Anspielungen auf andere Filme finde ich so gut in diesem Film.
Ja, es ist nicht so plump. Es ist nicht so eine Aneinanderreihung wie in so Seltzerberg-Komödien oder sowas. Es ist einfach nur ein Zitieren von vertrauten Vertretern dieses Genre. Gleichzeitig bringt er diesen komplett neuen Kontext rein und diese völlig neuen handwerklichen Methoden. Also ich finde das wirklich, wirklich super. Das könnte echt einer meiner Lieblings-Slasher-Filme werden. Lorraine schafft es, den Riegel zu fassen zu bekommen, aber nicht lange genug, denn Howard ist jetzt zurück und hackt ihr ein paar Finger ab. Dann geht er wieder rüber zum anderen Haus und im Fernseher warnt der Prediger schon wieder vor den Perversen. Maxine muss wach und aufmerksam bleiben. Ein Fall für Kokain.
Ja.
Von all dem Trubel ist jetzt auch Bobby Lynn wach geworden. Sie sieht die nackte Pearl am Rand des Sees stehen, legt ihr eine Decke um und fängt sich eine. Pearl will diese Bevormundung nicht. Sie wirft Bobby Lynn vor, Sexworkerin zu sein. Dann schubst sie die junge Frau in den See, wo die vom Alligator gefressen wird. Howard kommt dazu und Pearl sagt, dass sie keine Blondinen mag. Maxine wäscht sich beinahe schon neurotisch gründlich, aber sie bekommt das Gefühl nicht abgewaschen, dass die alte Frau sie nackt begrabbelt hat. Die ist jetzt wieder an der Hütte angekommen und ihren Mann hat sie diesmal auch dabei. Und die beiden gehen durch, wie viele sie schon erwischt haben. 4? Dann bleibt doch eigentlich nur noch die eine im Keller? Die hat Howard extra für seine Frau dort eingesperrt. Aber Pearl will die nicht. Ihr Herz schlägt für Maxine. Die hat etwas Besonderes. Sie erinnert sie an sich selbst, als sie noch jung war. Und das ist kein Witz, weil Pearl ja ebenfalls von Mia Goth gespielt wird. Ich glaube ganz im Gegenteil. Sie wird ebenfalls von Mia Goth gespielt, weil sie Pearl an ihre eigene Jugend erinnert.
Ja, ich glaube auch, dass das ein ganz großes Thema halt in diesem Film ist. Also diese verlorene Jugend und das Gefühl, Dinge nicht mehr tun zu können oder Sachen verloren zu haben mit der Jugend. Und dann irgendwie einen Neid zu entwickeln auf die jungen Leute, die eben das gerade tun, was man selbst nicht mehr kann.
Ja. Also das ist kein Stuntcasting, dass sie beide Rollen spielt. Das hat halt wirklich Hand und Fuß. Auch wenn nicht mehr alle Finger dran sind. Howard würde ihr gerne geben, was sie will, aber dazu ist er nicht mehr in der Lage. Er liebt sie aber immer noch, das hat er immer schon. Sie war die schönste Frau, die er je gesehen hat. Pearl sagt, ja, das war sie, aber das ist sie nicht mehr. Und ihr Mann entgegnet, doch, immer. Und sie will, dass er macht, dass sie sich wieder jung fühlt und er ist bereit. Er hat auch Bedenken, was, wenn sein Herz das nicht mehr mitmacht? Und die beiden küssen sich und sinken auf das Bett, in dem eben noch Maxine gelegen hat. Und ja, das sind zwei widerliche Psychopathen. Irgendwo zwischen Texas Chainsaw Massacre und Wrong Turn, bloß ohne die Kannibalenkomponente, soweit wir wissen.
Und trotzdem ist diese Szene so schön.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Wie zärtlich dieses alte Liebespaar nach all den Jahrzehnten immer noch ist. Das ist furchtbar romantisch. Fast schon kitschig. Im Gegensatz zu den Jugendlichen eben bei den Dreharbeiten haben die keinen Sex. Die machen Liebe. Und ja, Maxine versteckt sich unter ihnen, nicht zu Unrecht um ihr Leben fürchtend. Und während all dem Gekeuche und Gequietsche, dem Fuck me Howard und Gestöhne, schafft Maxine es aus dem Zimmer zu entkommen. Sie läuft zum Van und sieht RJs Leiche. Dann hört sie Lorraine um Hilfe rufen, holt Waynes Pistole aus dem Handschuhfach und rennt ins Haus, um Lorraine zu befreien. Die ist außer sich vor Angst und macht jetzt Maxine Vorwürfe, sie überhaupt in diese Lage gebracht zu haben. Lorraine läuft aus dem Haus und wird erschossen. Howard will sie wegtragen, aber der Leiche entfährt ein letztes Röcheln. Und das erschreckt den alten Mann so sehr, dass sein altes Herz jetzt doch noch schlapp macht. Maxine sieht ihren Moment gekommen, sie richtet die Pistole auf Pearl und fragt, wo die Autoschlüssel von Howards Pickup-Truck sind. Pearl sagt es ihr, aber sie lässt sich auch nicht von der Knarre einschüchtern. Ich hab dich gesehen, in der Scheune. Du bist eine Hure und du wirst genauso enden wie ich. Und all das ist immer noch unterlegt vom unaufhörlich predigenden Fernsehpriester. Und es mischen sich Parallelen in Maxines wütende Antwort und in die leeren Lehren des Televangelisten. Sie sagt, sie wird bekommen, was sie verdient. Triumphierend drückt Maxine ab, aber der Revolver ist nicht geladen. Pearl greift zur Schrotflinte, die ist geladen, aber Maxine kann sich wegducken, während die alte Frau vom Rückschlag aus dem Haus geschleudert wird. Und der Fernsehprediger kommentiert, "Now that's what I call divine intervention."
Ja, und sie bricht sich die Hüfte.
Ja. Aber bilde ich mir das ein oder sitzt im Publikum des Fernsehpredigers auch Mia Goth in einer dritten Rolle?
Boah, das habe ich nicht gesehen. Man sieht nur eine Silhouette,
aber ich finde die sehr ähnlich.
Also es kann sein, weil
ich meine nicht den letzten Twist, der gleich
kommt. Ja, okay, darauf wollte ich gerade schon hinaus. Ja, weiß ich nicht. Also ich habe es nicht gesehen, aber kann schon sein.
Mhm. Pearl bittet Maxine um Hilfe. Der Sturz durch die Haustür war zu viel für ihre Hüfte. Aber Maxine dreht jetzt nur den Spieß um, legt den Finger auf die Lippen und sagt, das könne ja ihr kleines Geheimnis bleiben. Dann geht sie zum Auto und fährt in die Nacht hinaus. Pearls Schreie hallen ihr noch nach. Du Hure, du bist nichts Besonderes, dir wird alles genommen werden, so wie es bei mir war. Und Maxine setzt zurück, fährt der alten Dame über den Kopf, wie der Kuh am Anfang des Films. Und dann sagt sie ein weiteres Mal, das bleibt unser Geheimnis. Und dann wiederholt sie die Worte des Fernsehpriesters, Divine Intervention, und nimmt noch eine Nase voller Koks, Praise the fucking Lord. Das Final Girl in diesem Film war wahrscheinlich die versauteste von allen. Die hat Drogen genommen, die hat Alkohol getrunken, die hatte Sex mit anderen Leuten, vor der Ehe.
Auch das noch.
Und sie hat überlebt. Da stellt Ty West dann wieder die Genre-Regeln auf den Kopf. Ende? Nicht ganz, denn ich habe es gerade eben schon gesagt, einen letzten Twist gibt es noch. Der Fernsehprediger, der die ganze Zeit vor den Gefahren durch die Perversen, vor den Versuchungen der korrumpierenden Einflüsse und vor der Gottlosigkeit gewarnt hat, dieser Fernsehprediger hatte eine Tochter, die er nicht vor diesen Einflüssen hatte retten können. Er zieht das Tuch von ihrem Foto und enthüllt seine Maxine. Am nächsten Tag läuft seine Show immer noch im Fernsehen. Der Sheriff wird von einem seiner Deputies gefragt, was hier wohl passiert ist, und der hat keine Ahnung. Ein anderer Deputy hat die Kamera gefunden und wundert sich, was wohl darauf zu sehen ist. Der Sheriff prophezeit, a goddamn fucked up horror show. Und das Letzte, was wir sehen, ist, welches Rating diese Horror Show hat, nämlich X. Es ist der Titel des Films, der jetzt zum ersten Mal eingeblendet wird. Am Anfang des Films gab es keine Credits. Die kommen jetzt.
Ja, also ich fand den richtig, richtig gut.
Ich auch.
Von der Art her erinnert er mich, also es ist halt ein neuerer Film, der sich sehr auf ältere bezieht und dabei aber mit ein paar Sachen spielt.
Ja.
Deswegen erinnert er mich sehr an Final Girls, Totally Killer, Happy Death Day.
Ja, aber ich finde ihn besser.
Deutlich, deutlich, ja.
Ich finde ihn auch besser als Scream 2, ich finde ihn besser als Friday the 13th und dann wird's interessant. Denn der steht natürlich auf den Schultern von Texas Chainsaw.
Ja, natürlich. Ich finde ihn trotzdem besser.
Ich auch.
Es mag daran liegen, dass ich Texas Chainsaw Massacre grundsätzlich nicht so herausragend gut fand. Aber
ja, die Unterhaltung hatten wir.
Er nimmt halt Texas Chainsaw, nimmt den Gruselfaktor aus Texas Chainsaw, nämlich ganz normale Leute, die irgendwo abseits leben, und mischt den mit dem Gruselfaktor aus ganz vielen verschiedenen anderen Filmen. Also dieses, ne, die Frau in dem Nachthemd erinnert so an irgendwelche Untoten oder Geister.
Ja.
Du hast so viele Anspielungen auf Psycho, nicht nur in Zitaten, sondern eben auch dieses Auto, dieses Rausfinden, oh shit, da gab's vorher schon Tote. Du hast so viele Anspielungen auf Friday 13th zum Beispiel und eben natürlich auf Texas Chainsaw. Und er nimmt die alle und macht was Besseres draus.
Und er macht was Neues draus. Er verwurstet das nicht einfach nur zu einem weiteren generischen Slasher-Film. Der erfindet das Rad quasi neu.
Ja, und deswegen muss ich sagen, ich finde ihn sogar besser als Scream.
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil beide auf gewisse Weise die ganzen Klischees und Tropes der Vorgänger nehmen und was Neues draus machen. Aber ja, Scream ist ein super unterhaltsamer Film, aber X finde ich handwerklich besser.
Ja.
Und auch vom Anspruch, das ist ein ganz anderes Niveau.
Ja, absolut.
Ist er besser als Terminator?
Das habe ich mich auch gerade gefragt.
Ich glaube fast ja.
Ja, wäre ich bei dir. Er macht mehr Spaß als Terminator. Und ja, ich weiß nicht, er ist irgendwie auch origineller als Terminator.
Ja, nicht unbedingt von der Handlung, aber von der Umsetzung her, ja.
Ja.
Nightmare on Elm Street finde ich auch schwächer als X.
Würde ich immer noch mitgehen, ja.
Und jetzt wird's halt wirklich spannend, weil Halloween ist einer der wenigen Slasher-Filme, die Ty West hier nicht zitiert. Psycho hingegen halt schon und Psycho ist auf Platz 1.
Ich glaube, ich finde Halloween stärker.
Ja.
Das ist ein viel älterer Film, der das Genre absolut mitgeprägt hat.
Ja, das stimmt.
Und
Ja.
ja, hat sich damals in eine Reihe gesetzt, die noch nicht mit all ihren Regeln etabliert war und hat die Regeln mit etabliert. Insofern würde ich Halloween drüber lassen.
Ja. Ich weiß nicht, ob du es geschafft hättest, mich zu überreden, X über Halloween zu ranken, aber dass du das selber nicht willst, das erspart mir Bauchschmerzen.
Sehr gut.
Also, ja, nee. Gehe ich ganz mit.
Okay, neuer Platz 2. Ja, krass. Platz 3. Okay.
Ja, alles klar, da sind wir
Ja.
uns einig. Wir haben tatsächlich einen neuen Platz
Ja.
3. Das hätte ich vorher nicht erwartet.
Ich auch nicht. Ich hätte tatsächlich gedacht, du rankst den sehr viel weiter unten irgendwo bei Final Girls. Aber okay.
Nee, Final Girls macht halt auch Spaß und Final Girls ist der bessere Zeitreisefilm von beiden, denn X ist kein Zeitreisefilm.
Das ist korrekt.
Aber X ist wirklich ein ganz, ganz anderes Niveau. Und ich bin sehr gespannt auf die beiden, also nicht die beiden Fortsetzungen, es gibt ja ein Prequel und es gibt eine Fortsetzung. Und ich glaube, die würde ich auch gerne bald mal irgendwann gucken und
Ja,
besprechen.
gerne. Ich habe jetzt ein bisschen Sorge, dass ich dann enttäuscht bin, aber können wir gerne machen.
Ja. Ja, okay, dann bedanke ich mich bei dir für die
Ja,
Aufnahme.
danke dir und
Ich
danke
bedanke mich bei
an
euch da draußen, genau,
alle
fürs
anderen, genau.
Zuhören. Ja, nächste Woche ist Halloween und da besprechen wir Halloween Teil 3.
Da freue ich mich auch schon drauf.
Ja, ich bin nicht ganz sicher, aber ja,
Bis
bis
dann.
dann.
Tschüss.
Macht's gut. Tschüss. Thumbnail von Scream 2 sieht immer noch aus wie das Gesicht von Venom.
Warte kurz. Scream, Scream, Scream 2. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich sehe es nicht, aber ja, absolut.
Du hast oben diese beiden weißen Gesichter, die sehen aus
Ja,
wie die
ja.
Augen. Dann hast du da drunter die kleinen Gesichter, die sehen aus wie
Und
die
die
Zähne.
Zunge,
Und darunter hast du
ja.
dann die zwei, die sehen aus wie die Zunge. Das ist,
Du hast schon
boah,
recht.
meine Güte.